Herzlich willkommen zum Podcast des Zentrums für Geschlechterstudien der Universität Paderborn. Dieser Podcast soll seinen ZuhörerInnen einen Einblick in interessante Themen der Geschlechterforschung geben. Dazu laden wir zum Beispiel ehemalige StudentInnen des Studiengangs Geschlechterstudien ein. Dieser Studiengang ist Teil des Masterstudiengangs Kultur und Gesellschaft. Neben diesem Format werden aber auch Themen und Projekte von ForscherInnen behandelt. Heute ist Dr. Sonja Blum von der Fernuniversität in Hagen zu Gast und wird uns aus ihrer Forschung zum Thema Kitaschließungen in Zeiten von der Corona-Pandemie berichten. Mein Name ist Annalisa Matthä. Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin am Zentrum für Geschlechterstudien und gespannt darauf zu hören, womit du dich in deiner Arbeit beschäftigst. Bevor wir uns diesem Thema widmen, bitte ich dich, wie alle anderen auch immer, dich einmal vorzustellen. Was machst du eigentlich so als Wissenschaftlerin, Sonja?
Hallo erstmal von meiner Seite auch und vielen Dank für die Einladung heute hier zum Podcast. Ich freue mich sehr, dabei zu sein. Ja genau, mein Name ist Sonja Blum. Ich bin Politikwissenschaftlerin an der Fernuniversität in Hagen und auch Fellow an der KU Löwen in Belgien. Ich arbeite am Institut für Politikwissenschaft und konkreter noch am Lehrgebiet Politikfeldanalyse. Ich beschäftige mich also mit allen möglichen Politiken, insbesondere mit Sozialpolitik und auch Familienpolitik, und bin da auch in der Lehre aktiv in unserem Bachelor Politikwissenschaft, Verwaltungswissenschaft, Soziologie und im Master Politikwissenschaft, Regieren und Partizipation.
Das war schon mal eine sehr gute Einführung. Aber sag mal, wie bist du denn überhaupt dazu gekommen, Kitaschließungen genauer anzuschauen?
Ja, also tatsächlich arbeite ich schon seit einigen Jahren oder vielen Jahren im Bereich Sozialpolitik, vergleichende Sozialpolitik und vor allem auch Familienpolitik. Also ich habe mich schon länger damit beschäftigt, also welche Elterngeldregelungen es zum Beispiel in verschiedenen europäischen Ländern gibt, wie das auch zusammenhängt mit den Kinderbetreuungssystemen, welche Varianten des Familialismus sozusagen es in verschiedenen europäischen Ländern gibt, wie da eben Sorge und Erwerbsarbeit aufgeteilt sind und wie das durch bestimmte Politiken einfach gefördert wird, welche Aufteilung von Erwerbs- und Sorgearbeit Eltern in verschiedenen europäischen Ländern wählen. Also das ist ein Thema, mit dem ich mich schon lange auch im internationalen Forschungskontexten beschäftige. Und von daher hat mich dieses Feld schon lange interessiert und dann stand ich natürlich, wie wir alle, irgendwie am Anfang der Pandemie hier vor einer Situation, dass sich alles rasant veränderte. Also dieses Themenfeld, was ich mir schon lange angesehen habe, jetzt vor komplett anderen Herausforderungen oder vor einer komplett anderen Situation stand. Da können wir ja gleich nochmal vielleicht genauer einen Blick drauf werfen, was diese andere Situation genau ausmachte. Aber das war auf jeden Fall ein Ausgangspunkt. Ein anderer Ausgangspunkt war auch sicher ein Stück weit eine persönliche Betroffenheit. Also ich habe eben selber zwei kleine Kinder, die in der Kita sind, beziehungsweise dann plötzlich eben nicht mehr in der Kita waren ab Mitte März 2020. Und von daher interessiert mich der Themenbereich auch persönlich oder auch gerade in der Kombination also von persönlicher Betroffenheit, wo dann vielleicht die wissenschaftliche Beschäftigung mit dem Thema auch ein Stück weit dabei geholfen hat, sozusagen mit dieser persönlichen Unsicherheit und Situation dann im letzten Jahr umzugehen.
Du hast ja gleich im Jahr 2020 auch einen Artikel dazu veröffentlicht und 2021 dann nochmal unter neuen Perspektiven Kita- und Schulschließungen in der Covid-19-Pandemie untersucht. Gleich geblieben ist ja aber die Problemstellung. Welche Auswirkungen hatte denn die Schließung von frühkindlichen Bildungs- und Betreuungseinrichtungen auf Familien mit Kindern konkret? Kannst du das bitte ausformulieren?
Also erstmal ist es ja eine Situation gewesen, in der das ganze System, was Familien ja aufbauen müssen und am Leben erhalten müssen, wie sie eben Erwerbsarbeit und Betreuung für Kinder vereinbaren, dass dieses ganze System durcheinander gewirbelt wurde, beziehungsweise ausgehebelt wurde. Das betrifft natürlich zum einen die Schließung der Kitas und Schulen, die wir also wirklich ab März 2020 in fast allen europäischen Ländern haben. Auf die Unterschiede können wir ja gleich nochmal zu sprechen kommen. Das betrifft aber nicht nur die Schließung von Kitas und Schulen, sondern es betrifft auch ganz viel, was Familien eigentlich tun, wie sie zum Beispiel auffangen können, normalerweise, also in regulären Zeiten auffangen können, wenn Kitas oder Schulen geschlossen sind, zum Beispiel Großeltern. Ja, die also nicht mehr für die Betreuung eingespannt werden sollten, konnten, um sie also zu schützen vor den Risiken einer Infektion. Oder eben auch die ganzen sozialen Netzwerke, die sich Familien üblicherweise aufbauen, um diesen Balanceakt und dieses Jonglieren der verschiedenen Bereiche irgendwie hinzubekommen. Also zum Beispiel eben Netzwerke zu bilden, mit anderen Eltern sich zusammenzutun, dass zum Beispiel ein Kind beim Freund den Nachmittag verbringt, wenn einmal die Eltern keine Zeit haben oder erst später von der Arbeit kommen würden, etc. Babysitter, also diese ganze Infrastruktur ist im Prinzip also ausgehebelt worden. Und natürlich den größten Anteil machen eben die Kitas und Schulen aus. Aber es gab eben auch diese Alternativen, die Familien normalerweise haben, fielen eben auch weg.
Gewöhnlicherweise ist also Sorge- und Betreuungsarbeit nicht nur auf eine Person zugespitzt, das macht die gesamte Familie. Und du hast es gerade beschrieben, dass man in Situationen, in denen es eng wird, zum Beispiel, weil man berufstätig ist und so weiter, dass man zum Beispiel auf die Großeltern zurückgreifen kann oder auf Freundinnen, weitere Netzwerke, die man bemühen kann, um das Betreuungssystem irgendwie aufrechtzuerhalten, damit die Kinder versorgt sind. Stichwort Familialismus, das hast du gerade mal am Rande so erwähnt. Kannst du das noch ein bisschen kontextualisieren?
Ja, gerne, genau. Das ist ein gutes Stichwort. Also was ich damit sagen wollte, ist, die Forschung spricht hier von unterschiedlichen Varianten des Familialismus oder auf Sigrid Leitner gehen diese Begrifflichkeiten zurück. Was damit gemeint ist, ist, dass es eben unterschiedliche Lösungen gibt, sozusagen diese Problematik Erwerbsarbeit, Sorgearbeit, wie kann man das vereinbaren? Hier haben historisch, also im historischen Ansatz, die Wohlfahrtsstaaten sind unterschiedliche Wege gegangen oder haben unterschiedliche Wege beschritten. Manche Länder werden eben eher als familialistisch eingeordnet, das heißt traditionell, historisch haben sie diesen Konflikt so aufgelöst, eben durch die klassische Rollenteilung zwischen Erwerbs- und Sorgearbeit, und das wurde dann eben auch entsprechend gefördert. Das heißt eben eher die Väter, die Männer sind für die Erwerbsarbeit zuständig und die Frauen für die Sorgearbeit in der Familie, zumindest für einen mehr oder weniger langen Zeitraum, eben vor allem wenn die Kinder klein sind, dann vielleicht irgendwann Teilzeitarbeit und so weiter. Und was meine ich damit, dass die Länder das eben gefördert haben, also durch entsprechende sozialpolitische Leistungen beziehungsweise die Abwesenheit, das heißt eben keine Betreuungsinfrastruktur für kleine Kinder, vor allem keine, die irgendwie eine Vollzeitarbeit ermöglichen würde, und eben entsprechende Geldleistungen, um zum Beispiel lange in Elternzeit zu gehen, zum Beispiel 3 Jahre in Elternzeit zu gehen. Andere Länder, die eben eher als defamilialisierend beschrieben werden oder einen gering ausgeprägten Familialismus in diesem Sinne haben, sie haben eben andere Wege beschritten, also eben einen schnelleren Wiedereinstieg von Frauen in die Erwerbsarbeit zu fördern nach der Geburt eines Kindes, Anreize zu geben, dass auch Väter Sorgearbeit übernehmen, nur relativ kurze Zeiträume von Elternzeit oder Elterngeld, zum Beispiel 1 Jahr zu gewähren und so weiter. Das ist sozusagen der historische Blick darauf, denn wir sehen ja auch oder wir wissen ja auch, dass sich hier in den letzten Jahren in vielen Ländern viel verändert hat. Also zum Beispiel eben in Deutschland mit der Einführung des Elterngelds 2007, mit dem Rechtsanspruch auf einen Kinderbetreuungsplatz ab dem ersten Lebensjahr. Das heißt, hier hat Deutschland diesen traditionellen familialistischen Weg ja ein Stück weit verlassen und ist eben in diese Modernisierung auch der Familien- und Betreuungspolitik sozusagen, hat diesen Pfad eingeschlagen. Und das ist natürlich ein gewisser historischer Kontext sozusagen, wo man sich dann gefragt hat am Beginn der Corona-Pandemie, was sind jetzt die Auswirkungen davon? Ja, gerade in solchen Situationen führt das eben zum Beispiel zu einer Retraditionalisierung auch der Geschlechterverhältnisse oder der Aufteilung von Erwerbs- und Sorgearbeit, die wir hier in Deutschland finden.
Sonja, zusammengefasst könnte man dann vielleicht sagen, dass es zunehmende Konflikte zwischen Familien- und Erwerbsarbeit gibt, die zu geschlechtsspezifischen Ungleichheiten führen, nämlich zu Ungunsten der Frau. Das formuliere ich als Frage. Wie bewertest du das aufgrund deiner Expertise? Ist das so? Befeuert die Pandemie so ein Geschlechterungleichheitsverhältnis?
Also das war auf jeden Fall natürlich die Frage oder eine der zentralen Fragen aus der Perspektive Gender und Corona und Pandemie, die von Anfang an im Raum stand und relativ breit diskutiert wurde. Und tatsächlich gab es dazu unterschiedliche Perspektiven oder unterschiedliche Annahmen auch. Und man muss es vielleicht ein bisschen im Zeitverlauf sich ansehen. Also erstmal sind wir natürlich in der Situation im März 2020 in vielen Ländern, in denen wir eine unglaubliche Entschleunigung auch ein Stück weit haben. Also wir haben natürlich die Schließung von Kitas und Schulen, aber wir haben auch viele abgesagte Termine. Wir haben gleichzeitig viele Väter auch, die zum Beispiel in Kurzarbeit sind, in Deutschland jetzt beispielsweise. Wir haben Frauen und Mütter, die in überdurchschnittlichem Maße zu diesen sogenannten systemrelevanten Beschäftigten gehören, also die vielleicht gebraucht werden und weiterarbeiten in Supermärkten, in der Pflege, in Apotheken und so weiter. Das heißt, am Anfang, in dieser ersten Phase, war es gar nicht so einfach zu sagen, wie wirkt es sich jetzt tatsächlich auf Geschlechterungleichheiten aus? Und wir haben einzelne Studien, die auch gefunden haben, zum Beispiel für die USA kenne ich eine Studie, die sich das angeguckt hat, dass tatsächlich die Väter insgesamt ihren Anteil so an der Sorgearbeit, an der Care-Arbeit und an der Hausarbeit erhöht haben in dieser ersten Phase des Lockdowns, weil sie eben tatsächlich häufig in Kurzarbeit sind, weil sie zu Hause sind und sie machen mehr sozusagen als vorher. Also das ist mal ein Befund, den wir für diese erste Phase, für diesen ersten Lockdown schon feststellen können. Die Väter haben zum Teil mehr gemacht, mehr als vorher. Ja? Aber gleichzeitig ist natürlich das insgesamte Ausmaß dessen, was zu tun war für Familien, eben durch die Kita- und Schulschließungen ja enorm gestiegen. Das heißt, die Väter machen zwar mehr als vorher, aber die Mütter machen auch mehr als vorher und machen eben immer noch viel mehr als die Väter, also auch in der Phase. Und wenn man dann aber so ein bisschen weitergeht durch die Pandemie, dann verstärkt sich das eigentlich oder das sind die Befunde, die wir jetzt im Moment sehen oder die wir jetzt durch erste Analysen, soweit ich das abschätzen kann, sehen. Also, dass wir insgesamt eben tatsächlich diese Frage, die du gestellt hast, diese Befürchtung sozusagen schon tatsächlich bestätigen können und das auch sehen. Also, dass die Mütter mehr betroffen sind, dass sie mehr Care-Arbeit machen, dass sie mehr Hausarbeit machen. Hausarbeit darf man auch nicht vergessen, ja, also dadurch, dass natürlich dann zum Beispiel Kinder und Jugendliche zu Hause sind, vielleicht auch die Mütter mehr zu Hause sind, die Väter mehr zu Hause sind, ja, die ganze Familie mehr zu Hause ist, ist natürlich die Hausarbeit, Kochen, Reinigung und so weiter auch gestiegen, nicht nur die Care-Arbeit. Aber nicht nur das, also wir sehen es auch in Studien zu Einkommen oder Beschäftigung, also dass es auch hier negative Effekte gibt, die vor allem Frauen oder die Frauen überdurchschnittlich treffen. Und um das vielleicht noch hinzuzufügen, ich glaube, manches kann man auch vielleicht noch gar nicht sehen an Einzelnen, was zum Beispiel ausgeblieben ist. Ja, also wir sehen vielleicht, Frauen haben irgendwie stärkere Einkommensverluste, aber ich glaube, es gibt auch viele Frauen, wenn wir zum Beispiel daran denken, an den Wechsel wieder von Elternzeit zurück in den Beruf, was viele vielleicht aufgeschoben haben, weil sie sagen, wie kann ich mich jetzt bewerben oder wie kann ich jetzt meine Stunden erhöhen, in der Situation, wo es so unsicher ist, wie es die nächsten Monate weitergeht, wo ich nicht weiß, habe ich im halben Jahr oder habe ich in ein paar Monaten, wenn ich eine neue Stelle anfangen würde, habe ich dann überhaupt eine Kinderbetreuung? Wie kann ich mich da realistisch bewerben? Was kann ich da einem potenziellen Arbeitgeber, Arbeitgeberinnen sagen? Das sind, glaube ich, auch Effekte, die man ja wirklich sich dann auch im langfristigen Verlauf ansehen muss und wo ich glaube, dass sie sich noch einige Zeit neben negativ dann zeigen werden.
Für den Wissenschaftsbereich fällt mir dazu übrigens gerade ein, dass ja auch beobachtet worden ist, dass Frauen deutlich weniger Anträge gestellt haben und sich um Mittel beworben haben. Sie haben weniger publiziert und auch da, finde ich, sehen wir die Konsequenzen erst deutlich später. Nun ist es ja so, dass allein für die Bundesrepublik Deutschland sehr unterschiedliche Bestimmungen für die einzelnen Länder getroffen worden sind. Das ist unübersichtlich, das muss man einfach so sagen. Wenn wir jetzt aber den Blick hinaus über die Landesgrenzen wagen, kannst du uns da ein Bild zeichnen? Wie schaut es da aus?
Ja, also die Unübersichtlichkeit wird jetzt nicht geringer, muss man sagen. Aber wir haben natürlich versucht, wir haben eben mit diesen Forschungsarbeiten versucht, ein bisschen die Muster zu erkennen und zu verstehen, wie unterschiedliche Länder halt reagiert haben. Zum einen könnte man sich mal die zeitliche Perspektive angucken, also in diesen Wellen, von denen wir ja immer sprechen mit Corona. Wenn wir uns also nochmal auch hier zurückversetzen in diese erste Zeit vom März 2020, da muss man sagen, bei den 28 europäischen Ländern, für die wir eben Daten gesammelt haben, dass da diese Kita- und Schulschließungen wirklich relativ einheitlich so eine präventive Maßnahme waren. Also es gab ja auch einfach, und da kann man sich ja auch noch zurückerinnern, selbst eine große Unsicherheit in der Situation. Was kommt auf uns zu? Wie viele Infizierte wird es geben? Wie trifft uns die Pandemie und so weiter? Und da sieht man einfach, dass die Kitas und Schulen präventiv wirklich in den allermeisten Ländern geschlossen wurden. Wirklich auf präventiv, was ich damit meine, ist, das hing nicht unbedingt davon ab, wie viele Infektionen jetzt beispielsweise in einem Land gab, sondern es war wirklich erstmal eine präventive Maßnahme auch dieser Flatten the Curve-Idee, ja, also die Pandemie sozusagen zu stoppen, Kontakte zu reduzieren und so weiter. Allerdings auch hier sehen wir schon leichte Unterschiede. Also Schweden ist ja zum Beispiel einmal so ein Land, was schon damals relativ aufmerksam betrachtet wurde. Und hier wurden ja zum Beispiel Kitas und Schulen nicht geschlossen oder nur die Schulen für die ältesten SchülerInnen, also ab 15 Jahren, glaube ich. Und das trifft auch zum Beispiel noch Island. Auch hier war das der Fall. Und in anderen nordischen Ländern war es auch so, dass nur die Grundschulen geschlossen wurden und die Kitas nicht. Also da, wo man gesagt hat, da ist der höchste Betreuungsbedarf. Auch hier gab es noch andere nordische Länder, die sich schon in der ersten Welle, schon im März 2020, dagegen entschieden haben, die Kitas zu schließen aus dieser Betreuungsperspektive. Das heißt, wir sehen schon gewisse Unterschiede, aber eigentlich nur mit Blick auf die nordischen Länder. Also alle anderen Länder haben erstmal präventiv geschlossen. In dieser ersten Welle. Wenn wir dann aber eben uns den zeitlichen Verlauf angucken, über den Sommer 2020 beruhigt sich die Situation sozusagen, der Sommer, die frische Luft und dann enden irgendwann die Schulferien und auch in allen 28 europäischen Ländern, die wir uns angeguckt haben, öffnen dann die Schulen und auch die Kindergärten im Präsenzbetrieb. Also das war überall der Fall. Auch sogar bei den Ländern wie zum Beispiel Italien, die bis zu den Sommerferien nicht wieder geöffnet hatten. Also es gab einzelne Länder, die hatten komplett ab März 2020 bis zu den Sommerferien und dann bis nach den Sommerferien die Schulen nicht wieder geöffnet. Aber nach den Sommerferien öffnen also in allen Ländern sozusagen auch die Kitas und Schulen wieder im Präsenzbetrieb. Und dann in den Herbst und Winter rein kamen ja dann diese zweiten und dritten Wellen, also wo die Infektionszahlen, die Covid-Zahlen einfach wieder stiegen. Und jetzt sehen wir deutlichere Unterschiede. Also während das eben im Frühjahr wirklich eher die nordischen Länder nur waren, gibt es jetzt mehrere Länder, die relativ klar auch kommuniziert haben, wie Frankreich zum Beispiel oder auch Belgien. Kitas und Schulen werden nicht nochmal geschlossen. Und es war dann tatsächlich auch zum Beispiel in Frankreich nur sehr spät und nur für wenige Tage zur Verlängerung von Ferien ein paar Tage mehr, also 3-4 Tage mehr. Aber sie wurden nicht allgemein und für mehrere Wochen wieder geschlossen. Während wir das in anderen Ländern, wie zum Beispiel in Deutschland, eben wieder finden. Also die Unterschiede sozusagen haben in dieser zweiten und dritten Welle über den Herbst 2021 zwischen den Ländern zugenommen. Und hier beginnt es also stärker tatsächlich zu divergieren, welche Länder sozusagen Priorität setzen, Kitas und Schulen offen zu halten, selbst dann, wenn die Fallzahlen wirklich stark steigen, während es andere Länder gab, wie zum Beispiel Griechenland, die nie so hohe Fallzahlen hatten, aber trotzdem über viele Wochen und Monate die Kitas und Schulen geschlossen haben.
Eigentlich würde ich mich total gerne mit dir darüber unterhalten, ob für alle Menschen zu gleichen Teilen das Betreuungssystem zusammengebrochen ist, ob für alle Menschen Kita- und Schulsystem nicht mehr zur Verfügung stand, um auch zu betreuen. Weil da gab es doch Unterschiede, aber ich weiß einfach auch jetzt schon aus der Presse, dass die Bilder, die sich da zeigten, so stark divergierten, dass das Reden darüber nicht so einfach fällt. Das als Ausgangspunkt nehmt, kannst du vielleicht noch ein kleines bisschen was dazu erzählen, wie da genau die Abrufung des Systems lag?
Genau, also der Blick auf verschiedene Gruppen ist hier tatsächlich sehr wichtig an der Stelle. Erstmal aufgrund der unterschiedlichen Betroffenheit, aber auch, weil unterschiedliche Gruppen in auch den verschiedenen Ländern unterschiedlich behandelt wurden. Also dass dieser Blick war uns zum Beispiel auch sehr wichtig, das mit aufzunehmen. Erstmal zum Beispiel die erste Gruppe, an die wir denken, wir haben gerade schon kurz drüber gesprochen, diese sogenannten systemrelevanten Beschäftigten. Das ist ja jetzt ein Begriff aus dem Deutschen. Wir haben uns das jetzt ja für Europa angeguckt, aber auch im Englischen zum Beispiel haben wir diese Key Workers. Also wir haben in vielen, vielen Ländern diese Ausnahmen, in anderen wiederum auch nicht. Also zum Beispiel wissen wir das aus Deutschland, dass von Anfang an es diese Ausnahmen für systemrelevante Beschäftigte gab. In England war das auch der Fall. Es gab aber andere Länder, wie zum Beispiel Slowenien, wo es gar keine Ausnahmen gab. Also das heißt, selbst die, die wirklich vielleicht benötigt wurden im Gesundheitssystem, hatten keine Möglichkeit. Also auch aus dieser Perspektive sozusagen, behandeln oder bekämpfen wir die Pandemie und diese Pandemiebearbeitung, wofür man ja auch das Gesundheitspersonal ganz stark braucht, auch eben das vielleicht Gesundheitspersonal mit Kindern. Also auch für die wurde keine Möglichkeit geschaffen, nicht in allen Ländern. Das ist so zum Beispiel ein Unterschied, den ich wichtig finde, aus der Gruppenperspektive. Und ein anderer Unterschied, den ich aus dieser Perspektive auf einzelne soziale Gruppen und Ungleichheiten auch sehr wichtig finde, ist die Frage, wurden bestimmte Gruppen priorisiert? Also hier haben wir zum Beispiel gesehen, dass es bei Kitas und Schulen ja eben nicht nur darum ging, waren die jetzt geschlossen oder waren die geöffnet, sondern dieser Blick auf die systemrelevanten Gruppen oder systemrelevanten Beschäftigten zeigt ja eigentlich schon, die Frage war auch oft, für wen? Also zum Teil wurden ja auch einzelne Jahrgänge zum Beispiel wieder geöffnet oder einzelne Jahrgänge zugelassen und andere nicht. Oder es wurden bestimmte Gruppen durften früher in die Kitas zurückkehren oder in die Schulen zurückkehren als andere. Also auch hier sehen wir gewisse Schwerpunktsetzungen. Wir haben das in der Studie also so unterschieden, dass wir ein bisschen im Ländervergleich sehen, manche Länder richten stärker den Blick auf die Bildung und auf die Funktion der Bildungssysteme, also insbesondere dann bei den Schulen. Das heißt, sie haben zum Beispiel solche Gruppen oder solche Kinder dann prioritär in die Schulen zurückgelassen, die zum Beispiel wichtige Abschlussprüfungen haben, in kritischen Jahrgängen sind, zum Beispiel das letzte Grundschuljahr, das Jahr der Abschlussklassen, die ihre Abschlussprüfungen schreiben und so weiter. Das war dieser bildungsorientierte Blick. Andere Länder haben eher soziale Kriterien oder eben die Work-Care-Perspektive in den Mittelpunkt gerückt. Das heißt, sie haben zum Beispiel entweder es an der an dem Betreuungsbedarf festgemacht, wenn beispielsweise beide Elternteile arbeiten, es keine Betreuungsalternative gibt, dass solche Kinder die Einrichtungen besuchen durften. Oder auch zum Teil, das gab es vereinzelt, an eher sozialen Kriterien, also zum Beispiel Kinder mit schwachen Schulleistungen zum Beispiel, die besonderen Unterstützungsbedarf vielleicht in Präsenz brauchen oder die nicht die Landessprache sozusagen als Erstsprache oder als Sprache zu Hause in der Familie sprechen und da vielleicht Schwierigkeiten haben oder eben auch aus einfach anderen sozialen Verhältnissen kommen, wo sie eben weniger Zugang zu den notwendigen technischen Möglichkeiten haben, um dem Digitalunterricht zu folgen und so weiter, oder vielleicht auch einfach nicht den Platz haben die Ruhe, um hier dem Unterricht, dem Digitalunterricht zu folgen. Also das bringt ja dann auf das Thema, was wieder ein Stück weit anderes Thema ist, aber das Frage auch der sozialen Ungleichheiten im Bildungssystem dann oder in den Bildungsabschlüssen der Kinder und Jugendlichen, die von den Schulschließungen da betroffen waren.
Deine Ausführungen eben haben ziemlich gut gezeigt, wie die politische Handlungsmacht an der Achse von Bildungspolitik genau funktioniert. Es gibt ja aber noch viele andere Achsen, wenn wir uns da soziale Bereiche anschauen, wie zum Beispiel der Gesundheitsschutz.
Ja, Gesundheitsschutz ist an der Stelle auch ein total wichtiges Stichwort, weil das demonstriert halt diese Ambivalenzen, sage ich mal, oder diese Abwägungen, die halt zu treffen waren. Und wie ambivalent eigentlich die ganze Situation war, weil wenn wir jetzt zum Beispiel an die Situation auch wieder im März 2020 oder auch in späteren Phasen mit den Entscheidungen dann zurückdenken, dann sollte das jetzt nicht so klingen an der Stelle, als ob jetzt zum Beispiel Kita- und Schulschließung nur rein etwas Negatives in dem Sinne gewesen wären, was eben dann die, ja, die Betreuungs- und Bildungsinfrastruktur raubt. Also das hat es getan und da können wir ja auch gleich noch über verschiedene Auswirkungen sprechen. Aber natürlich war es auch motiviert, zum einen durch den Gesundheitsschutz, ja, also für die ganze Bevölkerung, also in diesem Flatten the Curve, aber ja auch für die Kinder und Jugendlichen und ihre Familien, die eben in den Einrichtungen sind. Wir dürfen ja auch nicht vergessen, dass zum einen es auch Risikokinder gibt oder Kinder, die in ihren Familien, also unter ihren Eltern zum Beispiel, Risikopatienten und Patientinnen für eine Covid-Erkrankung haben. Das zum einen. Zum anderen wissen wir auch nicht genau die Situation oder beziehungsweise erst nach und nach hat sich herausgestellt, wie gefährlich ist das Virus zum Beispiel wirklich für Kinder, in welchem Alter, wie ist es mit Long-Covid-Symptomen und so weiter. Also dieser ganze Gesundheitsschutz, der ja auch, wenn wir einfach zu hohe Infektionszahlen haben, dann einfach auch ein Argument für Kita- und Schulschließungen sein kann oder eben für die Frage, wie können wir eben sicheren Unterricht oder sichere Betreuung für die Kinder eben gewährleisten oder verbessern zumindest. Also diese Frage zum einen, aber dann eben auch, und das hast du ja auch schon angedeutet, mit den längeren Schließungen, dann die Frage, welche anderen negativen Folgen, gesundheitliche Folgen auch im weiteren Sinne werden aber zum Beispiel durch lange Kita- und Schulschließungen halt bewirkt. Ja, also wenn wir zum Beispiel an mangelhafte Ernährung denken, es gab auch in einigen Ländern Initiativen, Schulessen zum Beispiel, also eine gesunde Mahlzeit trotzdem weiter zu den Kindern zu bringen. Also auch das war in manchen Ländern, haben wir das gesehen, dass es da Initiativen gab, ja, das Schulessen sozusagen zu bringen für eine warme Mahlzeit am Tag. Oder eben auch ja das schwierige Thema Gewalt in der Familie, gerade in der Situation, wo vielleicht die Familie einfach sehr eng, vielleicht auf kleinem Raum zusammen ist, vielleicht noch andere belastende Situationen hinzukommen, wie zum Beispiel drohender Einkommens- oder Jobverlust in der Situation und wo auch einfach die Gefahr für Kinder zum Beispiel oder auch generell in der Familie für andere Familienangehörige, Frauen steigen kann, eben dass, ja, dass es zu Gewalt in der Familie kommt.
Wir sind jetzt im September 2021 und die Inzidenzen steigen allerorts. Es ist auch damit zu rechnen, dass es über die dunklen Wintermonate, die ja auch traditionell die Grippemonate sind, nicht besser wird. Wie schätzt du das als Politikfeldanalytikerin ein? Glaubst du, es kommt nochmal zu Kontaktbeschränkungen im familialen Nahraum?
Ja, das ist eine gute Frage. Also wenn wir eins irgendwie in der Pandemie gesehen haben, dann vielleicht, dass es immer sehr schwierig war, konkrete Prognosen zu stellen, gerade was dann politische Entscheidungen oder politische Entscheidungsfindung angeht. Also ich glaube, so die virologische Expertise ist ja schon häufig einfach da gewesen, auch in der prognostischen Funktion, also dass sie recht gute Prognosen treffen konnte, was im Herbst, Winter zum Beispiel passiert, aber was dann konkret die politischen Entscheidungen sind, dazu ist es sehr schwierig, Prognosen zu treffen, also das vielleicht mal vorwegzuschicken. Ich bin ja jetzt keine Virologin und kann da auch eben nur den Aussagen folgen, die ich von entsprechender Stelle höre. Und da ist ja im Moment so die Situation, dass gesagt wird, die Impfquote ist eigentlich noch nicht hoch genug, sodass wir jetzt schon aus der Sache raus wären sozusagen. Also es ging ja jetzt auf der Blick nach Dänemark zum Beispiel, wo dann alle Beschränkungen fallen gelassen wurden, die aber auch einfach eine sehr viel höhere Impfquote schon in der Bevölkerung haben. Das heißt, wenn ich also dieser virologischen, epidemiologischen Expertise eher folge, wie ich sie jetzt mitbekommen habe, dann würde ich denken, dass es schon noch mal zu Situationen kommen kann, jetzt im Herbst und Winter, wie du es auch gesagt hast, wo sich die Frage stellt, okay, an welcher Stelle greifen wir jetzt da ein oder an welcher Stelle werden eventuell nochmal Beschränkungen eben erlassen, um die Situation, um die Zahlen zu senken oder um die Krankenhäuser zu entlasten. Im Moment habe ich eher den Eindruck, dass es in den Kitas und Schulen nicht der Fall sein wird oder das ist im Moment mein Eindruck, einfach weil wir zum Beispiel schon sehen, dass Quarantäneregelungen extrem reduziert wurden. Also dass eher der Ansatz war, sozusagen jetzt durch die Kitas und Schulen laufen zu lassen, mehr oder weniger oder jedenfalls nicht mehr so stark drauf zu schauen. Es wird mehr getestet dann an der Stelle, aber es werden zum Beispiel weniger ganze Klassen in Quarantäne geschickt, wenn es einen positiven Fall gibt. Das heißt, ich könnte mir vorstellen, dass es nicht nochmal zu Kita- und Schulschließungen jetzt über den Herbst und Winter kommt. Aber natürlich kann ich es jetzt auch nicht vollständig ausschließen an der Stelle. Man weiß natürlich auch nicht, was sich jetzt mit Virusmutationen oder Ähnliches ergeben könnte. Das ist aber im Moment eher meine tendenzielle Einschätzung. Was ich vielleicht nochmal wichtig finde zu sagen, um vielleicht den Bogen nochmal zurückzuspannen, wenn es nochmal dazu käme oder vielleicht auch den Blick so ein bisschen zurückwerfen, wie hätte man vielleicht dann eher, wie müsste man Eltern dann eigentlich unterstützen oder wie müsste man Familien unterstützen und was hätte man eigentlich tun können oder müsste man tun, wenn es tatsächlich nochmal dazu käme. Hier finde ich den Blick auf diese Ambivalenzen zu richten, die ich gerade genannt habe, wenn man dadurch erklären will, dass man keine bessere Lösung hätte finden können, finde ich das ein bisschen verkürzt. Denn man kann jetzt sagen, okay, es muss eben alles gegeneinander abgewogen werden. Auf der einen Seite brauchen wir den Gesundheitsschutz, auf der anderen Seite müssen Kinder und Jugendliche irgendwann in die Einrichtung gehen. Also schließen wir nur so und so lange oder sozusagen als Kompromisslösung. Aber diesen Blick eben dann an der Stelle finde ich verkürzt, sondern wenn für einen Weg sozusagen entschieden wird, hätte man den auch konsequenter gehen können an manchen Stellen. Was meine ich damit konkret? Also ich meine damit zum Beispiel konkret, dass wenn gesagt wird, wir schließen Kitas und Schulen zum Gesundheitsschutz, dann auch entsprechend wirklich Geld in die Hand zu nehmen und wirklich großzügige Regelungen für Corona-Elternzeit oder wie man es nennen möchte, zu erlassen. Dabei auch auf Geschlechteraspekte schauen, also zum Beispiel zu schauen, dass man ganz starke Anreize setzt, dass das nicht nur von Frauen genommen wird, sondern dass auch die Väter zum Beispiel sich diese Auszeiten dann nehmen und Ähnliches. Also dass man da wirklich sehr viel stärker dann wirklich sagt, wenn Kitas und Schulen geschlossen werden, dann geben wir auch die Möglichkeiten an die Hand und eben nicht nur über Kinderkrankentage, wie es dann der Fall war, sondern einfach im größeren Maße. Oder eben den anderen Weg zu gehen, zu sagen, wir tun alles, dass Kitas und Schulen offen bleiben können, aber auch dann eben konsequenter, ein Stichwort sind hier zum Beispiel die Luftfilter, die große Diskussion um die Luftfilter in den Klassen. Also auch dann müsste man eben konsequent sagen, dann nehmen wir zum Beispiel das Geld in die Hand, alle Klassen mit diesen Luftfiltern auszustatten oder Klassen konsequent zu teilen, ungenutzte Räume irgendwo sonst zu buchen, ganz viel Personal zu akquirieren, alle Studierenden oder pensionierten LehrerInnen irgendwo zu holen, dass sie irgendwie Klassen mit unterrichten können, jetzt für dieses halbe Jahr, um den Unterricht eben dann in geteilten Klassen zum Beispiel zu ermöglichen oder Ähnliches. Also einfach dann den jeweiligen Weg sozusagen mit mehr Ressourcen für die Familie an der Stelle zu gehen.
Katharina Barley war schon mal bei einer Tagung von uns, erst kürzlich. Und ich bin mir nicht sicher über unsere ZuhörerInnen, aber vielleicht hat die ein oder andere politische Entscheidungsträgerin gerade zugehört und kann aus diesem Fundus von konkreten Instrumenten, wie man Eltern unterstützen kann, auch einfach mal schöpfen. Vor dem Hintergrund, dass dieser Podcast Zeit für Gender heißt, lass uns doch nochmal auf dieses viel beflügelte Wort schauen, dass die Corona-Pandemie Geschlechterverhältnisse nur Dinge zutage gefördert hat, die schon vorhanden sind und dass die Pandemie so eine Art Brennglas ist, um diese Konflikte weiter nach außen zu tragen. Unterschiedliche politische Lager bewerten die Situation, die wir gerade haben, auch unterschiedlich. Mich interessiert vor dem Hintergrund, dass dieser Podcast Zeit für Gender heißt, natürlich vor allem, ob man wohl von einer Verschärfung oder Verstärkung des Geschlechterverhältnisses ausgehen kann oder nicht.
Ja, das ist Eine total wichtige Frage. Also dieser Begriff des Brennglases wurde ja oft bemüht und ich denke auch einfach, weil er es so gut trifft, also weil eben wirklich so viele Punkte unter das Brennglas durch die Corona-Krise gerückt sind und die Geschlechterungleichheiten sind natürlich ein ganz wichtiger davon. Auch hier fällt es mir schwer, natürlich jetzt eine Prognose zu quantifizieren und zu sagen, wie in welchem Maße werden sich Geschlechterungleichheiten dadurch verschärfen. Das kann ich jetzt im engeren Sinne nicht tun. Aber ich glaube, wir können aus ganz vielen anderen Forschungsergebnissen, die wir haben, schon gewisse Rückschlüsse auch ziehen, was so eine Prognose angeht. Zum Beispiel, wenn wir daran denken, dass sich das natürlich auch auf Lebensläufen widerspiegeln wird, ja. Also wir hatten vorhin im Off sozusagen schon mal kurz drüber gesprochen, was ist zum Beispiel im akademischen Bereich gewesen, ja, dass Wissenschaftlerinnen auch einfach weniger publiziert haben, aufgrund der Situation der Betreuungspflichten und so weiter, vielleicht weniger Forschungsanträge gestellt haben. Wenn das nicht entsprechend aufgefangen wird, wenn dem nicht entsprechend begegnet wird, wenn das nicht entsprechend in Bewerbungsgesprächen von Berufungskommissionen und so weiter auch entsprechend wirklich ganz bewusst ausgeglichen wird, dann wird das natürlich auch, kann das natürlich auch Effekte einfach haben, dass sich die Situation für Frauen dann eben auch in dem akademischen Bereich verschlechtert oder sie einfach schlechter gestellt sind im direkten Wettbewerb. Und genauso ist es in anderen Bereichen, denke ich, auch. Wir sehen ja auch, welche langfristigen Einkommenseffekte es zum Beispiel nach Länge der Elternzeit gibt. Also wir wissen, wenn Frauen lange in Elternzeit zum Beispiel gehen, dass es Einkommenseffekte hat, die sich durch das ganze Leben ziehen können, also über Jahre feststellbar sind. Und deswegen können wir das schon auch übertragen als Gefahr sozusagen, dass das nicht nur kurzfristige Effekte sein können, sondern dass das schon auch langfristige Effekte auf Einkommensungleichheiten zum Beispiel haben wird. Deswegen denke ich, dass die Gefahr auf jeden Fall sehr, sehr real ist. Was man vielleicht auch nochmal so mit Blick in die Zukunft vielleicht so ich nochmal wichtig finde zu sagen, ist, es gab ja diesen Begriff des Brennglases und auch den Begriff dann eben Corona-Krise als Chance. Also viele positive Sachen wurden ja gleichzeitig auch erwartet. Also zum Beispiel langfristig eine vielleicht bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie, durch flexiblere Arbeitszeiten, durch mehr Homeoffice-Möglichkeiten, durch weniger Reisetätigkeit, weil digitale Alternativen genutzt werden. Und das ist vielleicht auch nochmal so ein Ausblick, der schon auch realistisch sein könnte, dass dadurch auch Verbesserungen einstehen. Auf der anderen Seite sehen wir jetzt schon wieder eine sehr starke Rückkehr in vielen Bereichen, Mobilität beispielsweise zu der Situation vor der Pandemie. Deswegen wird es hier wirklich wichtig sein zu schauen, in verschiedenen Bereichen gibt es überhaupt solche langfristigen Effekte, dass irgendwas in die Zeit nach der Pandemie da reingetragen wird, was diese Punkte angeht.
Die Pandemie ist längst noch nicht vorbei und wir alle sind sozusagen Zeitzeuginnen und es bleibt abzuwarten, wie sich all das noch weiterentwickeln wird. Sonja, ich danke dir für die interessanten Beiträge zu Kita- und Schulschließungen in der Covid-19-Pandemie.
Vielen Dank für die Einladung.
Diejenigen von Ihnen, die unseren Podcast kennen, wissen wahrscheinlich auch schon längst, dass wir nicht nur über Spotify zu erreichen sind, sondern eben auch auf Twitter, Instagram und Facebook. Da können Sie uns kontaktieren. Wir werden da über unterschiedliche Veranstaltungen schreiben und Sie so auf dem neuesten Stand halten. Und für die besonders Interessierten möchte ich noch einmal auf unsere Homepage verweisen. Zum Schluss sage ich wie immer, nach dem Podcast ist vor dem Podcast und in diesem Sinne bis dahin.